Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Selbstverständlich für mich auch wie immer eine besondere Freude. Heute einmal wieder hinausgerufen, schreiben Sie uns, wir würden uns freuen an, jetzt habe ich wieder dieses Problem wie üblich, an Kontakt oder @mounterbrecht.com.
Jawohl, genau.
Kontakt. So ist es. Wer hatte eigentlich die Idee? Kontakt.
Unser Herr Koller.
Ja, danke lieber Niki für den Kontakt. Worüber wollen wir heute sprechen, lieber Andreas?
Wir wollen sprechen, und das war deine Idee, die du mir gestern zugerufen hast. Ja, es war deine Idee.
Wirklich? Ich habe doch schon die letzte Folge diktiert.
Ja, war wieder deine Idee. Die Schenkung auf den Todesfall. Und ich glaube, du hast die Idee gehabt, über die Schenkung auf den Todesfall zu sprechen heute, weil du gerade einen wunderbaren Beitrag geschrieben hast, den ich heute noch gelesen habe in der Notariatszeitung.
Der ist 24 Seiten lang.
Ja, kannst du dir vorstellen, wie wenig ich heute gearbeitet habe. Na, gratuliere, sehr lesenswert.
Ja, danke, dass du mich vor den Vorhang zerrst. Ja, den Aufsatz muss jeder natürlich lesen.
Wie heißt er denn?
Die Schenkung auf den Todesfall eines GmbH-Geschäftsanteils. Genau.
Nein, wirklich höchst spannend. Höchst spannend und interessante neue Ansichten, die du da vertrittst.
Ja, viele neue Ansichten, und führt uns zurück übrigens gedanklich, weil du jetzt mit dem daherkommst, zu einer ganz frühen Folge von uns. Da ging es um das Vermächtnis, der ungeduldige Vermächtnisnehmer. Und damals hat mich das schon so gepackt, nämlich die Frage, warum muss man eigentlich nach dem Tod in der Realität so lange warten, bis man seinen Anspruch auf ein Vermächtnis oder auf eine Schenkung auf den Todesfall erfüllt bekommt? Ist es nicht vielleicht denkbar, als Vertragsjurist in, jetzt bin ich wieder bei der Schenkung auf den Todesfall, in diesem Vertrag Bestimmungen aufzunehmen, die es dem Beschenkten nach dem Tod ermöglichen, in Übereinstimmung mit der Absicht auch des Geschenkgebers, dass der möglichst rasch an die Liegenschaft, an den Geschäftsanteil kommt. Also das ist der Aufhänger dieses Aufsatzes, den wir heute hier allerdings nicht zelebrieren wollen. Ich glaube, ich habe 2 Jahre lang dran gearbeitet. Ja, das war ein Liebhaberprojekt. Aber ich musste ja auch mehr oder minder die gesamte herrschende Meinung zertrümmern. Also für diejenigen, die vielleicht was Neues
lieben. Für Feinspitze.
Ja, oder für alle.
Für alle.
Die halt drin arbeiten. Gut, also starten wir gleich. Die Schenkung auf den Todesfall ist, glaube ich, eine ungemein bedeutsame Figur, ein Vertrag, der doch sehr häufig vorkommt, vermute ich. Mhm. Andreas, stimmst du mir dazu?
Stimme ich dir zu, wobei ich sagen würde, früher öfter als heute. Ich glaube, dass das ein Rechtsgeschäft ist, das eher abnimmt in der Praxis. Das beobachte ich schon.
Mhm. Glaubst du, ist da diese Axt der Weisheit, dieser Biehänder des rechtspolitischen Grauens in Gestalt des Erbrechtsänderungsgesetzes 2015 und deren Änderungen?
Also ich glaube, der Gesetzgeber des Erbrechtsänderungsgesetzes hat da sicher etwas beigetragen dazu, dass man der Schenkung auf den Todesfall skeptischer gegenübersteht. Warum, das werden wir noch besprechen. Und ich erlebe, dass das in der Praxis immer seltener vorkommt.
Interessant. Okay, dann versuchen wir es vielleicht so, dass wir uns zunächst einmal die Frage stellen oder unseren Hörern die Frage beantworten, was das denn überhaupt ist. Und wie ich es immer versuche, ich stelle mir da immer Menschen vor, Realitäten. Da ist also der Bub und sein Papa, und der Papa sagt dem Bub, der Bub ist, sagen wir jetzt, 50 und der Papa ist 70. Und der Papa sagt dem Bub, du wirst einmal das Haus kriegen. Mhm. Nicht erste Variante, und der Bub fragt jetzt nach. Mittlerweile ist er 50, der Bub. Ja? Also das ist ja schon seit Jahrzehnten. Also wann kriege ich endlich die Bude? Und der sagt, ich habe eh schon ein Testament geschrieben. Da im Testament steht drinnen, du bist mein Alleinerbe, Bub. Oder du bekommst das Haus als Vermächtnis. Und unser Bub, unser Sohn, hört vielleicht unseren Podcast und denkt sich, naja, so ein Testament kann man jederzeit widerrufen. Vielleicht hat er auch mehrere Testamente, je nachdem, wer ihn besucht. Mhm. Nicht? Zieht das immer aus der Tasche, schau, du kriegst das Haus, du kriegst das Haus. Es gibt ja so manche Sprüche, wie zum Beispiel, das, was man hat, das hat man, oder was man hat, das hat man. Und der Bub sagt, du weißt was, warum gib's mir doch gleich, übereigne es mir. Und das, da entspinnt sich dann, glaube ich, diese Gesprächssituation, nicht?
Häufig, du,
ich möchte jetzt dein Sohn sein. Ja, du bist mein Vater. Also ich sage zu dir, wie ist das jetzt? Ich sage, Papa, schenk's mir gleich. Ja. Was sagt dann der typische Papa in deiner
Beratungssituation? Der sagt vielleicht, ich, kein Problem, dass wir das schon fixieren. Ich möchte das wirklich zusagen, dass du das Haus bekommst, wenn ich einmal gestorben bin. Aber nein, langsam, sagt der Vater. Ich möchte es ja noch nutzen. Ich meine, ich wohne dort oder ich vermiete das Haus und ich möchte doch, solange ich lebe, dort noch das Sagen haben. Und ja, nach meinem Tod kriegst du es. Wenn du willst, sage ich dir das auch fix zu.
Fix heißt was?
Ja, und was heißt fix.
Was heißt
jetzt und das schon geht fix, natürlich, ne? Ja, das habe ich bewusst so gesagt, das kann ja auch sein, dass eben der Vater das gerne zusagen würde und dann muss man sagen, naja gut, also dann ist vielleicht das Testament nicht der richtige Regelungsort, weil das Testament eben keine fixe Zusage ist, weil das Testament jederzeit widerrufbar ist und da muss man als Rechtsberater sagen, na gut, dann brauchen wir einen Vertrag, ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, das beide bindet und das eben nicht einseitig widerrufbar ist. Und da gibt es eben die Schenkung auf den Todesfall, die bedeutet, dass das Haus mit heutigem Vertrag, Schenkung auf den Todesfall, geschenkt wird, aber erst mit Wirkung zum Tod des Geschenkgebers. Das bedeutet, dass, und jetzt schildern wir das einmal ganz einfach, dass der Geschenkgeber auf den Todesfall, der Vater, Eigentümer bleibt, bis er stirbt und dann hat der Geschenknehmer auf den Todesfall im Ablebensfall eben einen Anspruch auf Herausgabe dieses Hauses aufgrund der Schenkung auf den Todesfall. Das heißt, er weiß, dieses Haus werde ich dann von Todeswegen bekommen und das kann mein Vater auch nicht einseitig verändern.
Ist wohl das klassische Rechtsgeschäft auf den Todesfall als Vertragstypus, das im ABGB seit jeher gesondert geregelt war, ursprünglich in § 956, seit der Erbrechtsreform in § 603, eine Vereinbarung, die offensichtlich historisch von enormer Bedeutung ist, der Geschenkgeber, in meinem Fall, in unserem Fall der Vater, ist bereit, sich unwiderruflich zu binden, aber die Fälligkeit dieses Anspruches auf Übereignung, auf Erfüllung des Geschenks, die ist mit seinem Tod verknüpft. Und das ist ein Geschäft, das dem Gesetzgeber immer schon unter den Nägeln gebrannt hat, das er regeln wollte. Und ist ja auch, bevor wir zu der Regelung kommen, irgendwie insofern spannend, es tut sich zu Lebzeiten auf den ersten Blick aus der Sicht der Menschen vielleicht wenig oder nichts. Mhm. Das ist, glaube ich, auch psychologisch ganz angenehm für einen Papa.
Er bleibt Eigentümer.
Im Grundbuch verändert sich an sich nichts. Mhm. Wobei, bisweilen sind ja diese Buben, jetzt bin ich wieder der Bub, das ist mir ein bisschen gefährlich, kann man im Grundbuch nicht was machen. Herr Notar-Dschugel, haben Sie einen Vorschlag?
Na, könnte man ein Belastungs- und Veräußerungsverbot im Grundbuch eintragen?
Genau, man kann den Alten so richtig gleich im Grundbuch knebeln. Tut man das nicht, dann ist er aber dennoch verpflichtet, es nicht zu veräußern und nicht zu belasten.
Aber eben nur schuldrechtlich, ja?
Nur schuldrechtlich, aber er sollte diese Pflicht nicht verletzen, ansonsten wird seine Verlassenschaft schadenersatzpflichtig späterhin. Mhm. Also dieses Rechtsgeschäft der Schenkung auf den Todesfall wirkt, glaube ich, für den Geschenkgeber, solange er lebt, harmloser als es ist. Der Vermögenswert ist einfach befristet weg, also mit Eintritt dieses Termins zu übergeben, dem anderen zu gewiesen. Daher ein heikles Geschäft. Und weil es so heikel ist, lieber Andreas, sagt der Gesetzgeber, jetzt kommt dein Berufsstand
ins Spiel. Jetzt kommt mein Berufsstand. Ja, diese Schenkung auf den Todesfall die bedarf einer bestimmten Form, nämlich es bedarf eines Notariatsaktes. Also es kann die Schenkung auf den Todesfall nicht in einer Privaturkunde vereinbart werden, sondern es bedarf zum Schutze, Übereilungsschutz ist hier der Hauptzweck, zum Schutze des Geschenkgebers eines Notariatsaktes. Nur dann ist die Schenkung auf den Todesfall auch ein formgültiges Rechtsgeschäft.
Zwingend Notariatsakt. Der große Unterschied zu einer Schenkung, die noch zu Lebzeiten erfüllt werden soll. Denn dort haben wir die Alternative, dass die Schenkung wirklich erfüllt wird durch wirkliche Übergabe. Mhm. Auch darüber wird dann philosophiert, was das ist. Machen wir es ganz einfach. Sie haben, wir wollen uns heute eigentlich auf die Liegenschaft konzentrieren, aber du hast so eine unglaubliche Uhr. Also ich schaue da an dein Handgelenk an. So fettes Gerät, ja. Weil das kostet sicher 120.000 Euro. Also unterstellen wir, du hättest so eine mit 120.000 Euro.
Unterstellen wir.
Und du, aus irgendeinem Grund befindet sich diese Uhr in der Gewahrsame, in den Händen, was weiß ich, deiner Tochter.
Ja.
Und du stirbst. Wenn ihr beide vereinbart haben solltet, dass sie mit deinem Tod Eigentümer würde, Schenkung auf den Todesfall, dann wäre dieses
Geschäft. Hätten wir ein Problem, nämlich dann hätten wir eine formungültige Schenkung auf den Todesfall, weil sie offenbar hier nur eine mündliche Vereinbarung gab.
Genau.
Und wir haben keine Möglichkeit, dass wir zu einer Heilung kommen.
Das müssen wir einfach hier sagen für unsere, für unsere Top-Juristen. Ja. Die normalen Hörer hören einfach gespannt bitte zu und trinken ein Achtel Cola. Kann nicht geheilt werden. Die Schenkung auf den Todesfall kann durch Übergabe der Sache, durch tatsächliche Übergabe oder weil es schon bei ihr ist, nicht geheilt werden. Hätten die beiden allerdings damals, 10 Jahre bevor du umgekippt bist, vereinbart, dass
Schenkung
sie die Uhr
gleich,
dann wäre es
wirksam. Ja, dann ist es wirksam, weil dann habe ich ausnahmsweise keine Notariatsaktspflicht, weil der Notariatsakt ersetzt wird durch die reale Übergabe. Also da haben wir diese Alternative bei der Schenkung zu Lebzeiten. Das heißt, da kommt es ganz genau darauf an, und das kann im Rückblick unklar sein, wie war es genau die Vereinbarung, was wurde da vereinbart?
Und einer davon, einer der beiden Vertragsparteien ist?
Tot.
È morto, è finito. Du kannst ihn nicht mehr fragen. Sodass, man glaubt es kaum, wer übrig bleibt?
Ja.
Der potenzielle Geschenknehmer. Und jetzt auch wiederum ein Miraculix, eine Miraculix-Weisheit. Ist es nicht etwa so, dass unsere Rechtsordnung oder Zivilprozessordnung sagt, gnädige Frau, seien Sie uns nicht böse, aber Sie sind das Einzige übrig und der andere ist nicht mehr da. Sie taugen als Parteieneinvernahme, als Beweismittel nicht, überhaupt nicht. Wenn die glaubwürdig ist und eine aus der Sicht der Richterin, des Richters im Rahmen der Beweiswürdigung eine redliche Person, reicht die Aussage in der Realität aus, damit da diese Plätschen an deinem Handgelenk nicht an deine Erben geht, sondern an deine, oder schon lange im Eigentum stünde, deiner Tochter in dem Fall, oder könnte auch ich sein.
Aber also bitte, nur da auch gleich der Rat, natürlich macht man solche mündlichen Vereinbarungen nicht, wenn es eine Uhr geht, die einen Wert hat von 120.000 Euro, sondern da würde es sich allemal lohnen, dass man wirklich einen Vertrag aufsetzt.
Absolut.
Und je nachdem, eine Notariatsakte
errichtet,
einfach klären, was ist das? Ist das eine Schenkung? Ist das eine Schenkung auf den Todesfall? Es lohnt sich nicht, hier eine Rechtsunsicherheit zu erzeugen.
Also kommen wir zurück zu unserer Schenkung auf den Todesfall.
Bei der Liegenschaft
war es. Bei der Liegenschaft. Und die kommt ja doch häufig vor. Nicht? Die Kinder wollen, ist ja auch vernünftig, warum diese Testamente, auch darüber haben wir schon oft gehört, die können widerrufen werden, was toll ist an sich. Aber man darf nie übersehen, selbst wenn sie derjenige sind, über den ich jetzt spreche und über den ich nachdenke, man wird älter, man wird schwächer, man wird viel älter. Statistisch werden wir viel, 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 viel älter. Wir werden daher statistisch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit viel länger, für einen viel längeren Zeitraum vulnerabel. Was meine ich damit? Zwar noch testierfähig, aber doch
suggestiv.
Ja, genau, mit dieser verengte Blick. Ich weiß nicht, wenn Sie alte Menschen kennen, reizend immer, aber doch, es ist irgendwie natürlich, ist ja ganz klar, ist ja biologisch. Mhm. Der Blick wird enger, die Beeinflussbarkeit wird höher. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Andreas. Ich habe schon das Gefühl, das ist natürlich nur ein anekdotischer Ausschnitt der Wirklichkeit, dass diese späten Testamente gar so häufig vorkommen. Dass da so in den letzten zwei, drei Jahren, vor allem bei den Hochbetagten, da wird dann noch alles schnell über den Haufen geworfen und viele Jahre lang bestehende Willensrichtungen dann doch zugunsten von wem auch immer verändert. Mhm. Und das sollte man vor Augen halten, wenn einem gesagt wird, du kriegst das Haus ja dann. Du kriegst das ja. Du bist ja seit Jahren vereinbart. Du kriegst das. Sie haben überhaupt keine Sicherheit, dass das passiert. Außer, und dafür ist wohl dieses Rechtsgeschäft gedacht, die Schenkung auf den Todesfall, zwingend Notariat sagt, lieber Andreas, ich schaue dich wieder an, da müsst ihr natürlich ordentlich belehren.
Na, selbstverständlich. Und die Belehrung muss ich, weil du hast jetzt vornehmlich geblickt auf den Geschenknehmer, was ist für ihn vernünftig, diese sichere Position zu haben, weil wer weiß, was der Geschenkgeber oder der Testator in den letzten Jahren einmal macht. Aber natürlich richtet sich unsere Belehrung in Richtung des Geschenkgebers und es muss wirklich wohl überlegt sein, Achtung, Achtung, Sie können das machen, aber Sie müssen sich wirklich hundertprozentig sicher sein, dass Sie das nicht bereuen. Sind Sie absolut sicher, dass Ihr Sohn oder wer auch immer diese Sache bekommen soll? Sie können das nicht mehr ändern. Ja. Das muss man den Leuten wirklich mit größtem Nachdruck sagen. Und auch Achtung, wenn Sie einmal Liquidität brauchen, die Substanz der Sache steht Ihnen nicht mehr zur Verfügung. Die ist weg.
Du kannst das nicht
verpfänden. Überlegen Sie das.
Du kannst das schon, aber du
begehst dann eine Schadenersatzpflicht.
Schadenersatzpflicht. Du hast einen Unterlassungsanspruch, was anderes, Beseitigungsanspruch, sehr, sehr giftig.
Also da ist, glaube ich, schon die Notariatspflicht sehr, sehr sinnvoll und da sieht man sehr deutlich, wie wichtig der Übereilungsschutz hier ist. Das muss gut besprochen werden. Ja, aber wenn der Vater sich jetzt entscheidet und sagt, nein, das passt für mich, ich weiß, ich werde dieses Haus niemals verkaufen müssen und ich weiß, das bekommt einmal mein Sohn, das passt für mich, das wird sich nie ändern, dann kann man die Schenkung auf den Todesfall sich überlegen, aber...
Ja, aber noch kein Aber. Ich hätte gerne noch ein paar Fragen an dich gestellt. Und dabei mir überlegend, ob das hoffentlich ohnehin allgemein bekannt ist. Weil du es so wunderschön beschrieben hast, da diesen Vater, der ganz verbrunzt ist in seinen Sohn und der kriegt die Villa. Sagt ihr Notarinnen und Notare im Rahmen eurer Beratung den Menschen schon, Fragezeichen, dass dieses Recht, das der Sohn durch den Vertrag erwirbt, vererblich ist, das bedeutet, wenn der Sohn, Gott behüte, vor dem Vater stirbt und seine Lebensgefährtin, nämlich der Sohn, zur Alleinerbin eingesetzt hat, die der Vater über alle Maßen hasst, dann tritt doch, also du willst das gleich sagen, oder ich sage es jetzt allen anderen, also der Anspruch ist vererblich, das Recht aus diesem Vertrag geht auf den Erben, wer auch immer es ist,
wer auch immer es ist,
über, und der wird dann für die restliche Lebenszeit des Vaters, kann ja sein, dass der noch 15 Jahre lebt, genau kontrollieren, ob der brav diese Liegenschaft bewahrt, weil nachher kriegt es der. Weiß das jeder? Wird das gesagt?
Ich hoffe, jeder weiß und man muss sich ja da schon eines einblenden. Das ist ja wohl in den seltensten Fällen gewünscht.
Interessant, dass du das sagst.
Das glaube ich schon.
Wirklich?
Das glaube ich schon. Überlegen wir uns das für ein Testament. In welchem Fall würde in einem Testament der Testator zum Beispiel die Liegenschaft seinem Sohn vermachen? Und als Ersatzvermächtnisnehmer berufen, wer auch immer Erbe nach dem Sohn ist. So ein Testament kommt einem ganz, ganz selten unter. Also, dass man die Bestimmung des Ersatzvermächtnisnehmers völlig aus der Hand gibt und als Ersatzvermächtnisnehmer im Testament beruft, wer immer Erbe, wer immer Rechtsnachfolger des dann möglicherweise verstorbenen Sohnes ist, das ist schon eher, glaube ich, was Seltenes. Und daher glaube ich auch, dass bei der Schenkung auf den Todesfall das in aller Regel nicht gewünscht ist, sondern dass eine Überlebensbedingung vorgesehen werden sollte, in der Regel bei der Schenkung auf den Todesfall, sodass die eben nur wirksam wird, wenn der Geschenknehmer auch tatsächlich den Geschenkgeber überlebt.
Potz, Blitz. Blitz, Potz. Ich höre dir immer so gern zu. Ja, also ich kann dir, ich wollte dich ein bisschen provozieren jetzt. Ja, ich kann dir dann nur folgen. Ich finde das total überzeugend. Und warum habe ich Potz, Blitz gesagt und überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe in den letzten Jahrzehnten meiner Beschäftigung mit diesem Gegenstand noch nie eine Schenkung auf dem Todesfall gesehen mit einer Überlebensbedingung.
Ja.
Also, dein Rat oder dein Hinweis überzeugt mich total.
Ich glaube, ich
habe das eigentlich fast noch nie gesehen.
Wenn das so ist, dann glaube ich, gibt es hier wirklich eine Divergenz.
Na, gar nicht, ich habe nur ganz wenige gesehen,
die
hier Hinweise, was
natürlich sagen. Du wirst mir zustimmen, die typische Willenshaltung des Geschenkgebers oder des Testators ist eine andere.
Ich glaube das auch.
Ja.
Bin ganz deiner Meinung. Und bleiben wir kurz noch bei dem Thema, weil vielleicht ist es für manche neu. So selbstverständlich ist es nämlich gar nicht, einfach in den Vertrag zu schreiben, der Anspruch des Beschenkten steht unter der Bedingung, dass er den Tod des Geschenkgebers erlebt, Überlebensbedingung. Warum? Weil ja an sich dieser Vertrag widerrufsfeindlich ist und man sich ja eigentlich überlegen muss, ob so eine Bedingung überhaupt zulässig ist.
Der Vertrag ist widerrufsfeindlich, das ist übrigens wichtig. Nicht? Das ist ja, wenn wir über die Form gesprochen haben, die Schenkung auf den Todesfall notariatsrechtspflichtig und es darf kein Widerrufsrecht vereinbart werden.
Genau,
das steht zur Funktion. Und nach altem Recht war es ja so, dass man ausdrücklich sogar auf den Widerruf verzichten musste. Das war das alte Recht. Und jetzt ist es so, dass keine Protestativbedingungen auch vereinbart werden dürfen. Das heißt, Bedingungen, die dem Geschenknehmer de facto die Möglichkeit des Widerrufs geben. Das ist aber allerdings bei einer Überlebensbedingung aus meiner Sicht ganz klar nicht der Fall. Die Frage, ob der Geschenknehmer den Geschenkgeber überlebt oder nicht, ist völlig außerhalb der Sphäre und der Bestimmungsmöglichkeit des Geschenkgebers. Deswegen halte ich für eine Überlebensbedingung für unproblematisch mit Blick auf die Voraussetzungen für die Gültigkeit und Wirksamkeit einer Schenkung auf den Todesfall. Und das muss man sagen, das muss standardmäßig erklärt und vorgeschlagen werden.
Besprochen werden, nicht? Ne?
Und meines Erachtens ist davon auszugehen, dass wenn das besprochen wird, in aller Regel das auch in der Schenkung auf den Todesfall drinsteht.
Ist das spannend, mit dir zu plaudern. Aber wenn wir schon da so bei diesen Ratschlägen sind oder Überlegungen, bleiben wir kurz dabei. Es ist nicht ganz unstrittig. Es wird allgemein zugelassen in der modernen Literatur. Vom OGH weiß ich dazu nichts in meinem Kopf. Nämlich, dass man eine derartige Bedingung aufnimmt. Also genau das so macht, wie du es auch vorgeschlagen hast. Es gab aber in der älteren Lehre, insbesondere der Winfried Kralik, war da skeptisch oder ablehnend. Und deshalb, weil es vielleicht gefährlich ist und aus anderen Gründen, stellt sich die Frage, ob man diese Form der Schenkung auf den Todesfall nicht freiwillig ergänzt als Notar durch die Beiziehung von Zeugen, nämlich, dann wird man, glaube ich, zwei brauchen,
zwei Aktzeugen,
damit man gleichzeitig auch die Form eines Rechtsgeschäfts erfüllt, das gar nicht gewollt ist, nämlich einer widerruflichen letztwilligen Verfügungen. Es wäre dann sozusagen widerrufliches Vermächtnis oder ein Vermächtnis.
Ja. Dann hätte ich ein notarielles Testament, ein notarielles Vermächtnis, wenn du so willst. Ja. Das ist auch, würde ich auch empfehlen, die Aktzeugen jedenfalls beizuziehen, einfach aus Sicherheitsgründen, aber auch aus diesem Grund, weil dann eben eine, man nennt das Konversion, eine Umdeutung dieser Schenkung auf den Todesfall, sollte sie scheitern, in ein notarielles Testament möglich wäre, wobei das mit der Konversion irgendwie eine eigenartige Geschichte ist. Ich halte einfach beide Formen ein. Wobei mir gerade in den Sinn kommt, hast du nicht einmal irgendwo die Ansicht vertreten, dass so eine Konversion vielleicht problematisch sein könnte? Animus donandi, animus testandi.
Ich bin ja richtig gehend gerührt.
Ich bereite mich doch vor.
Nein, ich bin jetzt wirklich gerührt. Ja, bitte. Weil ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit jemandem gesprochen habe, der tatsächlich irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten tatsächlich von mir gelesen hat.
Ich lese das.
Ja. Das war einer, das war
schon länger her, aber mir kommt das gerade in den Sinn. Man,
dieser grundlegende Aufsatz nach der Erbrechtsreform, um das aufzulösen. Aber bitte. Ich kann Sie alle beruhigen, Einzelmeinung. Ja, das wurde von allen niederkatätscht und dann hat den folgenden nicht. Diese Konversion, diese Umdeutung, die stand ausdrücklich im alten Recht. Also im, die gab in der alten Fassung des Gesetzes vor dem Erbrechtsänderungsgesetz. Und die findet sich nicht mehr im neuen Recht. Und die Konversion war schon oder ist gedanklich, jetzt bin ich bei unseren Studenten oder Absolventen, ein herausforderndes Stück, weil ja eben erwiesenermaßen kein Animus testandi vorliegt, der ja angeblich für eine Letztwillverfügung benötigt wird.
Die Frage ist, was ist ein Animus testandi?
Aber was ist es? Und aus pragmatischen Gründen geht man darüber hinweg. Also keine Sorge, da mache ich mir keine Sorgen.
Ist ja auch kein Animus donandi, sondern ein Animus donandi auf den Todesfall. Ob der, wenn man sich den Willen anschaut, wirklich sehr abweicht vom Animus testandi.
Ich glaube, ich wollte provozieren.
Entschuldige,
ich wollte provozieren. Ja, das war 2015. Ja. Ich war damals blutjung. Ja, okay, 2015. Was lachst du jetzt wieder so hämisch? Das ist so grauslich. Du bist unmöglich. Nein, also ich war jünger. Aber Moment, wir halten fest, nur ganz kurz noch.
Also, das halte ich für einen wichtigen Tipp. Also erstens, was haben wir gesagt? Bitte die Überlebensbedingung immer besprechen.
Jawohl.
In aller Regel wird die wahrscheinlich gewollt sein. Zweitens, sicherheitshalber Aktzeugen beiziehen, um auch die Form des notariellen Testaments zu erfüllen. Das ist, glaube ich, einmal das, was wir als Rat geben können.
Das, was wir als Rat geben und auch aus einem Grund, den ich leider noch nachschieben muss, weil diese exotische Geschichte mit Konversion, ich meine, das ist ja wirklich wie die Reise nach Tahiti, nachschieben muss. Ich fürchte, es ist aus kautelarjuristischer Sicht zwingend notwendig, zwei Aktzeugen beizuziehen, weil leider, zu meinem großen Bedauern, in der wissenschaftlichen Literatur in den letzten, glaube ich, ich weiß nicht, 7, 8 Jahren, zwei Beiträge erschienen sind, die tatsächlich die Auffassung propagiert haben, dass eine Schenkung auf den Todesfall, warte mal, wie war die Geschichte, das ist jetzt wieder dein Revier, da gibt es eine Bestimmung der Notariatsordnung, die für Erbverträge und sonstige letztwillige Verfügungen zwei Aktzeugen verlangt. Richtig, und da wurde dann einfach, wie soll ich sagen, frank und locker behauptet, eine Schenkung auf den Todesfall ist eine sonstige letztwillige Verfügung.
Die Argumentation, und weil daher, es steht bei Erbverträgen und sonstigen letztwilligen Verfügungen, sonstige, das heißt die letztwillige Verfügung wird dem Wortlaut nach offenbar, fällt darunter auch der Erbvertrag. Und wenn letztwillige Verfügung so weit verstanden wird, dass sogar der Erbvertrag argumento sonstige darunter fällt, dann muss wohl auch die Schenkung auf den Todesfall darunter fallen und daher auch bei dieser zwei Aktzeugen. Also man muss sich schon sehr anstrengen.
Ja, aber es ist dramatisch, weil der oberste Gerichtshof hat diese Problematik überhaupt noch nie gesehen, also überhaupt nie angedacht. Jetzt steht es dort, du hast heute sehr lieb auf meinen aktuellen Riesenaufsatz in der Notaratszeitung hingewiesen, wo ich massiv gegen die Gegenmeinung vertrete, aber es ist noch nicht entschieden. Und wie soll ich sagen, um auf Nummer sicher,
sicher
zu gehen?
Sicher, aber sicher. Aber danke, dass du auch zu deiner Publikation, weil ich glaube, diese Mindermeinung, und man muss das sagen, das ist auch nicht wirklich begründet. Also du musst dich schon sehr bemühen, diese Ansicht dem Wortlaut nach zu begründen und dich richtiggehend bemühen, am Wortlaut zu kleben. Nur dann kannst du diese Ansicht vertreten, dass zwei Aktszeugen erforderlich sind. Also ich halte das wirklich für nicht die richtige Ansicht. Aber danke schon, für deine starke Gegenmeinung.
Heute von uns gegeben. Ja. Also die Form, wollen wir noch was zur Form sagen? Oder
da reicht ich glaube, das sind wir durch.
Der Notar kann die Form, da sind wir durch. Ja. Nächster Schritt. Warum gibt es die überhaupt noch? Warum macht man überhaupt eine Schenkung auf den Todesfall?
Ja, warum macht man das?
Warum macht man das? Warum macht man das? Denn man hört nicht nur von dem Notar und ist hoffentlich noch nicht eingeschlafen, dass ja, die Form und so und stirbt er dann vor ihnen und Widerrufs, keine Bedingungen und keine Widerrufsmöglichkeit. Man hört auch etwas, das einem dann doch ein bisschen schwindelig macht. Der Notar, lieber Andreas, muss die Parteien auch darüber belehren, dass er ihnen nicht sagen kann, ob dieser Vertrag denn dann auch überhaupt vollständig wirksam sein wird. Was sind das für gestammelte, merkwürdige Hinweise, bitte?
Ja, das liegt daran, dass der Paragraph 603 seit dem Erbrechtsänderungsgesetz 2015 auf den Paragraph 1253 ABGB verweist.
Aha. Es wird schon wieder so paragraphenlastig.
Nee, aber es stimmt alles. Ich muss es eingangs sagen.
Googeln Sie
es bitte nach. Und im Paragraph 1253 ABGB ist für den Erbvertrag geregelt, dass beim Erbvertrag ein freies Viertel verbleiben muss zur letztwilligen Verfügung. Was soll das bedeuten?
Was soll das bedeuten? Das musst du alles beschreiben, weil ich bin in diesen Begriffen einfach nur glücklich. Ein freier Mann, ein freies Viertel. Ein freies Viertel rufe ich auf. Was ist denn überhaupt der Erbvertrag?
Der Erbvertrag,
also den Erbvertrag
wird abgeschlossen, gibt es nur für Ehegatten und eingetragene Partner. Und der Erbvertrag ist ein Erbrechtstitel. Ich kann in einem Erbvertrag zwischen zwei Ehegatten, können sich die Ehegatten zu Erben berufen, zu Vertragserben berufen. Und der Erbvertrag
zum
Testament ist eben auch zweiseitig und also unwiderruflich.
Boah.
Ja. Aber es gibt eine Schranke, nämlich ich darf den Ehegatten, den Vertragserben, nur zu maximal 3/4 meines Vermögens.
Das freie Viertel.
Es muss ein Viertel frei bleiben. Was ist frei bleiben?
Ja.
Es soll, soll der Ehegatte eben noch die Möglichkeit haben, hinsichtlich des freien Viertels
jemand anderen einzusetzen,
letztwillig zu verfügen, einen anderen Testamentserben zu benennen und so weiter. Mhm. So, und diese Regel wird nun durch das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 auf die Schenkung auf den Todesfall übertragen. Und das bedeutet, auch die Schenkung auf den Todesfall muss berücksichtigen, dass dem Geschenkgeber ein Viertel seines Vermögens, da bin ich jetzt noch ungenau, frei bleiben muss zur letztwilligen Verfügung. Heißt Extremfall. Der Geschenkgeber auf den Todesfall, unser Vater, über den wir vorhin gesprochen haben, der dieses Haus hat und das dem Sohn auf den Todesfall schenken möchte, hat als Vermögen ausschließlich dieses Haus, sonst gar nichts.
Boah, bist du hart, ja?
Ja. Ja. Und jetzt schenkt er dieses Haus dem Sohn auf den Todesfall.
Ja.
So, und jetzt ist die Frage, ob diese Schenkung auf den Todesfall überhaupt vollständig wirksam ist oder ob durch diese Schenkung auf den Todesfall die Regel über das freie Viertel verletzt wurde, weil eben das gesamte Vermögen dem Sohn auf den Todesfall verschenkt wurde. Was würde das konkret bedeuten? Wenn es zum Beispiel andere gesetzliche Erben gäbe, Könnten die sich auf den Standpunkt stellen, im Moment, das ganze Vermögen ist dem Sohn oder wem auch immer auf den Todesfall geschenkt worden, das freie Viertel ist verletzt, die Schenkung auf den Todesfall hätte sich maximal nur auf 3/4 des Vermögens beziehen dürfen, daher ist, und das ist jetzt schon die Frage, diese Schenkung auf den Todesfall partiell unwirksam oder schuldet der Geschenkgeber vielleicht eine Zahlung an die Verlassenschaft, um dieses freie Viertel aufzufüllen? Das ist auch völlig unklar, wie man.
Alles unklar.
Alles unklar. Und abgesehen davon, aber wir können das ganz schwer vertiefen, weil das ist so unklar momentan und es gibt so viele unterschiedliche Ansichten, nämlich auch zur Frage, welcher Zeitpunkt ist relevant?
Everything is foggy. Deswegen eben gleich die Frage von mir, eben jetzt nur, wenn man das plastisch macht, du sagst, er hat nur die Villa, nicht? Mhm. Was passiert, wenn er dann in den nächsten 20 Jahren bis zum Tod noch 3 weitere Villen erwirbt,
das sein
Vermögen
wir nicht,
vergrößert?
Es kommt, es ist die Frage, kommt es darauf
Schenkung
an,
oder Tod?
Auf den Schenkungszeitpunkt, auf den Todeszeitpunkt gibt es noch andere Ansichten.
Oder umgekehrt, er hat jetzt unklar. 4 Villen und verschenkt eine.
Ja,
genau. Und zum Zeitpunkt seines Todes ist sein Vermögen geschrumpft.
Das heißt, und das ist ja, wäre die an sich eine naheliegende Ansicht, wenn man wirklich die Regelung zum Erbvertrag voll umsetzen wollen würde, dann würde man wahrscheinlich eher auf den Todeszeitpunkt abstellen. Ich vertrete da wieder eine ganz andere Ansicht, aber ob die sich durchsetzt, daran habe ich auch meine Zweifel, muss ich offenlegen. Aber wenn es so ist, dass man auf den Todeszeitpunkt abstellt, ist es natürlich höchst dramatisch aus dem Blickwinkel der Rechtssicherheit, weil natürlich man sagen muss den Parteien, ja,
wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Aus heutiger Sicht ist das eine vollkommen wirksame Schenkung auf den Todesfall, aber je nachdem, wie sich halt das Vermögen verändert, vielleicht am Schluss dann doch nicht.
Macht man übrigens, muss man eigentlich tatsächlich zwingend immer auch behelfsweise so eine letztwillige Verfügung machen, oder?
Ja.
Und halt irgendwelche, ja, die du ja eh elaboriert hast, aber das geht, führt jetzt zu weit, Auffangklauseln.
Ja. Ja.
Aber das, da, so wie beim Erbvertrag, wo ja auch ganz typisch ist, die kommen ja nicht, die Ehegatten, zum Notar und sagen, jawohl, 3/4 setzen wir uns wechselseitig ein und 1/4 jeweils den Liebhaber. Nicht, das ist ja eher selten, sondern eher üblich ist ja, man will den anderen zur Gänze einsetzen und daher kombiniert man es eben.
Also ich kombiniere das auch mit einer letztwilligen Verfügung, aber da hast du natürlich wieder aus dem Blickwinkel des Geschenknehmers das Problem der Widerruflichkeit dieser letztwilligen Verfügung.
Eine tückische Änderung des Rechts, irgendwie wie immer kurios, irgendwie unsere, nicht wie immer, aber nicht selten kurios, unsere kleine Bubble, unsere Wissenschaftsblase, wenn man sich das so anschaut aus einer Vogelperspektive, ich glaube, es gibt niemanden, aber korrigiere mich, ich kenne keine Stimme, die nach dieser Gesetzesänderung sich literarisch hingestellt hätte und geklatscht hätte und gesagt hätte, ja, so ist es, großartig. Aber genau genommen war es ja zum alten Recht, also vor 2017, wo es im Gesetz überhaupt keine Spur für so einen Verweis gab, ebenfalls unklar, weil in der Literatur durchaus prominente Stimmen eine Analogie dieses freien Viertels behauptet haben. Und der oberste Gerichtshof hat das nie entscheiden müssen, weil ich nehme an, weil die Freunde aus der Praxis, meine Kolleginnen und Kollegen, möglicherweise diese zwar prominenten, aber doch exotischen Aufsätze nie gelesen haben. Das wurde nie hinaufgetreten. Ja.
Gelesen hat es aber der Gesetzgeber des Erbrechtsänderungsgesetzes.
Und fand uns das
aufgegriffen.
Ja.
Und jetzt haben wir es
im Gesetz. Und jetzt kriegen sie Watschen. Das ist auch irgendwie fad.
Also ich glaube, das sollte bei einer nächsten Reform auch wieder
vielleicht
geändert
werden.
Vielleicht
kommt ja wieder mal eine Reform. Aber das heißt, wenn ich da jetzt so ein Vertragspartner bin oder so, die zwei vor dir, die sind ja dann schon recht verzagt, wenn sie hören, so sicher, ist das gar nicht, Andreas, help me out.
Ja.
Eine Alternative.
Ich helfe gerne, weil ich möchte nur dazu sagen, du kannst das mit dem freien Viertel, ich habe es jetzt nur kurz erklärt, das kannst du fast nicht erklären. Es ist so kompliziert, du müsstest dich wirklich eine halbe Stunde zusammensetzen und das erklären. Aber was dann die Parteien natürlich verstehen, ja, da ist irgendwie Rechtsunsicherheit, das gefällt uns nicht. Und dann muss man natürlich als Rechtsberater darauf hinweisen, im Moment, es gibt noch eine ganz andere Konstruktion. Weil wenn sie sagen, wichtig ist mir als Geschenkgeber, als Vater, dass fixiert ist, dass das Haus beim Sohn ist. Das passt für mich endgültig, aber ich möchte nur zeitlebens noch das Sagen haben im Haus. Ich möchte es nutzen dürfen exklusiv, vielleicht vermieten dürfen exklusiv. Ja. Der Sohn, der soll zwar schon von mir als Eigentümer sein, aber der soll nichts dürfen. Dann kann man natürlich eine normale Schenkung unter Lebenden machen, und zwar eine Schenkung des Vaters an den Sohn unter Vorbehalt bestimmter Rechte, eben jener Rechte, die im Hinblick auf die Interessen des Geschenkgebers er benötigt, er haben möchte, nämlich ein Fruchtgenussrecht oder ein Wohnrecht, kombiniert mit einem Belastungs- und Veräußerungsverbot zu Lasten des Geschenknehmers, dass er zwar Eigentümer ist, auch im Grundbuch als Eigentümer steht, aber die Liegenschaft weder belasten darf, noch über sie verfügen darf. Das heißt, er ist wirklich vollkommen nackter Eigentümer, hat keine Nutzungsrechte, wenn man sich in Fruchtgenuss.
Ging auch ein Rückfallsrecht, wenn er vorverstirbt?
Und auch das wird auch häufig vereinbart, ja, genau. Ein Rückfallsrecht, muss man sich auch gut überlegen, will man das? Ist dann die Frage, in welcher Situation fällst dir vielleicht zurück? Also du meinst, was passiert, wenn der Sohn, der Geschenknehmer, dann plötzlich Geschenkgeber stirbt, dann soll es automatisch zurückfallen.
Widerrufsrechte, Wohlverhaltensrechte. Unglaublich, was ich da alles vereinbaren kann bei einer Schenkung unter Lebenden, bei welchem das Eigentum übergeht. Ich aber den Junior komplett kneble, da kann ich so all die Dinge vereinbaren, die ich bei der Schenkung auf dem Todesfall nämlich nicht vereinbaren kann.
Du kannst da wirklich vollkommen interessengerechte Konzepte schnüren, die dann wirklich für die Familie passen. Und hast nicht die Thematik des freien Viertels, über die wir vorhin gesprochen haben. Das gibt es bei der Schenkung nicht.
Ja, daran sieht man ja auch, wie absurd das ist. Denn es gibt ja Regeln über den Schenkungsvertrag. Ja. Und dort gibt es ja eine spannende Schranke.
Absolut,
nämlich die Schranke, es ist Ihnen nicht möglich, ihr mehr als die Hälfte Ihres künftigen Vermögens zu verschenken. Ja. Übrigens, wenn Sie glauben, es ist unmöglich, dass Sie Ihr gesamtes Vermögen sofort verschenken können, das Sie jetzt haben,
das geht.
Das sagt der 945 also BGB. Der Oldi kann alles auf einen Schlag verschenken. Und da ist es ja umso merkwürdiger, da dieses komische Freiviertel.
Ja,
also, und wirtschaftlich läuft es eigentlich aufs Gleiche hinaus. Ich meine, was wir jetzt irgendwie ausblenden, das habe ich nicht im Griff, sind irgendwelche fiskalischen Unterschiede.
Ich glaube, kann man durch entsprechende Regelungen bei einem zurückbehaltenen Fruchtgenussrecht vollkommen in den Griff bekommen. Da ist dann auch wichtig, allenfalls einen Steuerberater beizuziehen. Kommt darauf an, um welche Liegenschaft es geht, aber ich denke zum Beispiel ans Zinshaus, da muss man schon gut überlegen. Aber meines Erachtens kannst du das alles so konstruieren, zivilrechtlich, auch steuerrechtlich, dass man sich am Ende fragen muss, bitte, wozu eine Schenkung auf den Todesfall?
Ja, ich habe ja fast überlegt, die Folge zu nennen, wieso gibt es die überhaupt noch? Aber ich glaube, da sind wir sehr fokussiert jetzt auf Liegenschaften, sage ich dir. Es mag vielleicht bei zum Beispiel Geschäftsanteilen doch ein bisschen anders sein. Aber bei den Liegenschaften ist es, glaube ich, tatsächlich so, also deswegen,
hast du recht. Ich bin sehr bei den
Liegenschaften. Im gesellschaftsrechtlichen Bereich mag das anders sein. Ja. Aber so wirklich beim nackten Liegenschaftseigentum stellt man sich die Frage, warum gibt es die überhaupt noch? Und ich habe keine Antwort, vielleicht haben Sie eine, schreiben Sie uns bitte, aber ich lande dann immer bei meinen anekdotischen Erinnerungen, wenn du dann sitzt vor einem potenziellen Geschenkgeber, der belehrt ist, dem du das jetzt erklärt hast, und der sagt, nein, ich kann das Eigentum nicht aufgeben. Ich kann mein Eigentum nicht aufgeben. Also dieser reine psychologische Faktor, der spielt wohl hier eine gewisse Rolle.
Das mag sein.
Wobei, und ich zögere ein bisschen, weil wir werden das Fass nicht ganz öffnen, da machen wir mal eine Sonderfolge, wobei dieser Unterschied zwischen einer, ich schenke dir die Liegenschaft jetzt in dein Eigentum und behalte mir das Fruchtgenussrecht vor und du stehst unter dem Veräußerungs- und Belastungsverbot auf der einen Seite, und zur Alternative, ich schenke dir das auf den Todesfall, Der Unterschied zwischen diesen beiden Verträgen in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung geht gegen Null, wie wir jetzt herausgearbeitet haben. Er zeitigt aber in einem Bereich, den wir heute nur kurz andeuten wollen und den Sie auch schon kennen, nämlich im Bereich des Pflichtteilsrechts, geradezu stupende Unterschiede. Bringen wir das Beispiel. Ja? Sie schenken, es geht darum, dass unser Oldie, Bad Goldie,
Der Lebensgefährtin.
Ja. Er hat eine späte Lebensgefährtin und das ist auch gut so und wir schätzen das. Und der möchte er jetzt dieses wunderbare Familieneigentum in sechster Generation, diese 8000 Quadratmeter da am Kahlenberg mit dieser riesen Hütte, möchte er auf schenken. Aber solange er lebt natürlich, hat er die Hand drauf. Andreas, willst du es sagen? Weil ich möchte nicht
jetzt. Na, du kannst richtig.
Also gut, wir erinnern uns daran, dass wenn unser Oldie Bad Goldie Pflichtteilsberechtigte hat, unterstellen wir es geschieden, damit es nicht gar so irritierend ist. Er hat halt seine drei Kinder etwas entfremdet, die sind ihm auch relativ wurscht. Und er hat ein Vermögen, sagen wir jetzt einmal, von dieser Bude da am Kahlenberg und dann hat er halt noch, was weiß ich, ein Geldvermögen, Wertpapiervermögen von 3-4 Millionen Euro oder zwei Millionen. Bis zu seinem Tod wird er davon 1 Million verfuttert haben, 1 Million lässt er übrig. Selbstverständlich ist seine Lebensgefährtin auch seine Testamentserbin, ist ja wohl klar. Und der Pflichtteil unserer drei Kinder, es geht recht flott hier, aber Sie können mir schon folgen, die Quote beläuft sich auf jeweils 1/6. Ein Sechstel kriegen diese Kinder wovon? Und jetzt kommt's. Sicher von, was habe ich gesagt, 1 Million lässt er übrig. Sicher lässt er von der 1 Million. Aber die Kinder sagen, du, liebe Lebensgefährtin, du hast ja vor 5 Jahren, diese riesen Villa da, wie sind sowas wert, so ein Carsten, ich weiß es nicht, 5 Millionen, 10 Millionen, irgendwas.
10 Millionen.
10 Millionen, du kommst ja aus dem 19, du gehst hier da. Also 10 Millionen. Und Sie haben gehört, da haben wir ja 2 Folgen, dass unter gewissen sehr komplizierten Voraussetzungen Schenkungen unter Lebenden hinzugeschlagen werden zur Verlassenschaft, wenn es darum geht, den Pflichtteil zu berechnen. Wenn eine Schenkung unter Lebenden an jemanden gemacht wurde, der nicht zum Kreis der Nachkommen oder zum Ehegatten gehört, wie in unserem Fall, die Lebensgefährtin, gescheit nicht geheiratet, dann gilt eine 2-Jahres-Frist, lieber Andreas.
Ja, und wann beginnt die zu laufen? Wann?
Das heißt, wenn die abgelaufen ist, dann sind die 10 Millionen im Leo. Futsch, kein Pflichtteil.
Ja, davon. Und wenn das jetzt eine Schenkung war vor 5 Jahren, zurückbehaltenem Fruchtgenussrecht,
Belastungsverfolgung,
ist nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs klar, dass die 2-Jahres-Frist im Schenkungszeitpunkt zu laufen beginnt. Ja. Das heißt, das wird nicht etwa hinausgeschoben aufgrund dieser zurückbehaltenen Rechte. Anders wäre es nur, wenn ein Widerrufsrecht vorbehalten wäre, aber das ist jetzt nicht unser Fall.
Es wäre eine Schenkung. Erwähnt's. Ja? Es darf kein Widerrufsrecht
sein. Dann wird es gefährlich. Ja? Wenn er es zurückholen kann, die Liegenschaft an sich, beginnt die 2-Jahres-Frist nicht zu laufen. Aber wenn das eine Schenkung war, bloß mit einem Fruchtgenussrecht und Belastungs- und Veräußerungsverbot, wobei das könnte, lassen wir das weg, dann beginnt die 2-Jahres-Frist zu laufen und wir sind draußen und es kommt nicht zur Hinzurechnung des Wertes dieser Schenkung bei der Pflichtteilsbemessung der Kinder. Aber was ist jetzt, wenn es eine Schenkung auf den Todesfall war?
Ja, wenn es eine Schenkung auf den Todesfall ist, lieber Andreas, da zweifelt niemand daran. Ich habe da auch einmal geunkt, aber da hat mir gar niemand das gelesen. Also das ist bombenfix bei einer Schenkung auf den Todesfall. Läuft diese 2-Jahres-Frist nicht, sondern sie begönne, aber das ist ja natürlich jetzt nur ein rhetorischer Kniff, mit dem Tod. Das heißt, sie läuft nicht. Was heißt das? Aber bringen wir es auf den Punkt.
Ja.
Wenn, lieber Herr Baron, ja, Herr Baron, wenn Sie der Comtesse da das jetzt auf den Todesfall schenken und Eigentümer bleiben, dann schnabulieren
ihre Kinder, die ihnen nicht am Herzen liegen,
50%
50% nach dem Tod weg. Knapper, knapper. Wenn Sie aber, lieber Herr Baron, der Comtesse, das jetzt übereignen und sich das Fruchtgenussrecht vorbehalten und wir sie noch 2 Jahre irgendwie durchbeatmen, ja, also 2 Jahre müssen es durchhalten, dann sehen die Kinder nichts davon.
Ja, noch ein Grund weniger, die Schenkung auf den Todesfall zu machen.
Absolut.
Je nach Konstellation natürlich, nach aber Konstellation. Das wäre ein unglaublich schwieriger Beratungsfehler, wenn dir das in so einer Situation ach, passiert.
Da muss man beraten. Ja. Das sind zwei Liebende. Und wenn die zwei Liebenden zu dir sagen, natürlich, ja, wir heiraten, dann muss man natürlich sagen, auch das bringen wir jetzt noch einmal hier rein, so kleine Tricks, Kniffs. Achtung, ihr heiratet erst nach der Schenkung. Dann könnt ihr heiraten, nach der auch neuen Judikatur des Obersten Gerichtshofs. Denn nur wenn sie im Zeitpunkt der Schenkung und des Todes verheiratet ist, dann gilt nicht die Zwei-Jahres-Fristregel, sondern die unbefristete Anrechnung.
Ganz wichtig. Ganz wichtiger Tipp zum Abschluss.
Puh, holte die Polter, mein Lieber. Also ich glaube, es reicht für heute. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit uns, mit unserer Schenkung auf den Todesfall.
Ja, oder auch nicht. Hoffe ich auch. Und bitte, wenn irgendwer entgegen unseren Ausführungen einen besonderen Sinn der Schenkung auf den Todesfall in Bezug auf Liegenschaften erkennt, wir freuen uns, wenn uns das geschrieben wird.
Ja, wenn er besonders oder sie besonders gescheit ist, laden wir sie auch ein vielleicht einmal.
Ja.
Das wäre was. Schreiben Sie uns.
Danke.
Danke,
Christian. Danke.